Einen schönen guten Abend und noch viel mehr herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Spurensuche, Glaube nachgefragt am Abend der Jugend bei Radio Horeb oder wie er noch besser heißt, Young and Faithful. Ich habe heute schon bestaunt das Bild auf Facebook, dort war schon die Ankündigung. Ab heute, 20.15 Uhr in der Spurensuche, der zweite Teil über die Menschwerdung Gottes und dann auch schon mein Name mit dabei. Und die Idee, die daraus entstand, auch gleichzeitig, so schnell es geht, ein Foto hochzuladen, damit ihr seht, wie es ungefähr in einem kleinen Studio ausschauen kann, kam gleich hinterher und passend zum heutigen Tag. Irgendwie ist es doch noch Fasching, aber ganz so in Faschingsstimmung bin ich nicht. Deswegen sollte der Hut für das Erste reichen. Immerhin sehe ich dieses Thema heute immer noch stärker und größer als all das, was der Fasching zu bieten hat. Trotz seiner Verwandlung, trotz seines Ausbruchs, trotz seiner Freude und Fröhlichkeit, die Maske, die wir fallen lassen dürfen nach der Faschingszeit, die uns zeigt, wie wir sind, in der wir so sind und sein sollten, wie wir wirklich sind. Denn der Fasching heißt ja auch immer, ich verkleide mich, ich bin einmal kurze Zeit ganz wer anders, ich wollte immer schon einmal in dieses Kostüm hinein oder ganz und gar meine Frau oder jemand anderen zum Lachen bringen oder zu sehen, wie die eigenen Kinder ganz schön verkleidet durch die Gegend laufen und man hat einfach seinen Spaß daran. Aber ich sag's dazu, in spätestens 2 Tagen haben wir schon den Aschermittwoch. Dort wird es heißen, die Masken fallen zu lassen. Und dann werden wir dort stehen und uns die Frage stellen, gehen wir diesen Weg auch mit, wie Johannes es damals schon, wie wir es im Evangelium nachlesen können, es verkündet hat, nämlich umzukehren, ganz neu den Weg hin zu Christus zu finden. Dieser Gedanke bleibt, ich denke, auch unterm Jahr. Man muss es nicht explizit nur am Aschermittwoch dann ausprobieren. Das Geheimnis der Menschwerdung, je mehr ich mich in dieses Thema jetzt auch hineingelesen habe, je mehr ich mich damit befasst habe, umso mehr bin ich draufgekommen. Zum einen, wie wertvoll es ist, zu wissen, dass diese Zeit der weihnachtlichen Freude und des weihnachtlichen Festkreises damals schon bis zum 2. Februar gedauert hat. Und es ist schön zu sehen, wie das auch zusammenpasst. 40 Tage nach Weihnachten, das war genau vorige Woche am Dienstag, haben wir Maria Lichtmess gefeiert. Immer noch in diesem Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Und dann richtet sich der Blick auf das Leben und das Wirken von Jesus, so wie wir es jetzt auch in den ganzen Tagesliturgien hören. Vor allem und ganz klar ausgeführt in den Evangelien. Und um dieses Wirken von Jesus und um dieses Dasein von Jesus, in dem er immerhin trotz all seines Auftretens und seiner Göttlichkeit auch, doch auch Mensch war. Das ist es, was ich heute weiterhin probiere herauszustreichen. Denn so oft, wenn wir Geschichten hören aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel oder wenn wir ein Zeugnis hören von einer Priesterberufung, von einer Ordensberufung oder von jemandem, der ganz frisch zu Jesus gefunden hat und ganz fertig ist, da kann man sehr schnell das in eine andere Schublade stecken. Okay, das ist klar, das ist was für die Leute, die jetzt wirklich ganz viel glauben, das ist wirklich nur für Hochspirituelle. Wer sich damit befassen will, wer sich damit darauf einlassen will, okay, für die gibt es das, ja. Aber ich, bitte lass mich in Ruhe, bitte lasst mich in Ruhe. Heute soll es nicht so sein. Heute soll dieses Thema der Menschwerdung von Jesus so nahe an uns herankommen, als würde er neben uns sitzen. Denn man kann sich etwas vorstellen, nur weil es erzählt wird oder weil es so unglaublich ist. Wenn wir die Geschichten oder die Erzählungen von Jesus nachlesen, gibt es Dinge, die scheinen wirklich unglaublich zu sein. Wie gibt es das? Jesus kann heilen. Wie gibt es das? Jesus erkennt das, was in den Herzen der Menschen vorgeht. Er weiß es schon vorher. Er stellt Fragen, die einen verblüffen, so direkt. Und dann spricht er von einer Liebe und von Gott selber und dann dieses ganze Geheimnis rund um seine Person. Aber dennoch, Jesus hat fasziniert, weil er war immerhin ein Mensch. Und wer in Gedanken jetzt einmal nach links schaut, wer in Gedanken nach rechts schaut, Und auf einmal ist dann nicht nichts, sondern dann würde Jesus selber hier sitzen. Wie wäre es dann? Es gibt so ein Sprichband, das ist schon sehr alt und ich habe es in den 90er Jahren zum ersten Mal entdeckt, obwohl es damals, glaube ich, auch schon alt war. Dort steht drauf WWJT. Das ist die Abkürzung für What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das war so eine Art Reminder und wir haben es damals auf einem großen Jugendtreffen auch zum ersten Mal gesehen und dann auch gleich gekauft und dann schnell auf die Hand hinauf, denn wir gehören jetzt auch dazu. War ja ganz cool. Aber erst später bin ich draufgekommen, wie gut es ist, sich zwischendurch Gedanken genau darüber zu machen. Was würde Jesus jetzt tun? Nicht, weil wir dann mit Jesus konfrontiert werden, wenn wir im Gottesdienst sitzen, wenn wir es schaffen oder auf einem großen Treffen oder zufällig oder einfach nur eine gute Sendung oder ein gutes YouTube-Video anschauen, wo das auch sehr gut thematisiert wird. Aber was würde Jesus tun, heißt nichts anderes, diese Entscheidung des Lebens, alles, was uns betrifft, immer in einem Licht zu sehen oder zu tragen, indem wir uns diese Gegenwart Jesu nicht nur denken, sondern dass wir in ihr wirklich leben. Und das ist es, was heute Thema sein soll. Heute gibt es ganz spezielle Ausschnitte und was im letzten Sendeabschnitt das Johannesevangelium war, rund um Johannes 3,16, das soll heute das Markus-Evangelium sein. Hier habe ich zwei schöne Stellen mitgebracht und nach der Musikpause, in der wir jetzt nun zuallererst von den Newsboys In the Hands of God hören, geht es dann schon weiter. Das ist Spurensuche, Glaube nachgefragt am Abend der Jugend. Und heute geht es ganz um die Menschwerdung Gottes, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das waren die Newsboys mit dem Lied In the Hands of God. Und wer am Anfang mit dabei war, bei Spurensuche, Glaube nachgefragt, heute mit diesem grandiosen Thema, wo es weitergeht, rund um die Menschwerdung von Jesus, aber nicht, dass wir es dabei bleiben, in der schönen Erzählung von der Krippe und wie das damals angefangen hat. Dieses Bild brauchen wir, um zu wissen, dieser Jesus war ganz und ganz einer wie wir. Er ist genauso groß geworden und hat mit, da ist man sich nicht ganz so sicher, aber wahrscheinlich wird er schon 30 Jahre alt gewesen sein, ist er zum ersten Mal aufgetaucht, im wahrsten Sinne des Wortes im Jordan, als ihn Johannes getauft hat. Und von dort an, und wenn wir die Heilige Schrift durchlesen, gibt es Erzählungen, die uns diesen Menschen Jesus von Nazareth so vor Augen führen, dass wir ein Aha-Erlebnis bekommen könnten. Denn allein nur zu sehen, was rund um diesen einfachen Jesus geschieht, was er sagt, was er bewirkt und wie vor allem das Evangelium all diese Begegnungen von Jesus auch schriftlich für uns noch heute transportiert. Ich habe schon angekündigt, heute nehmen wir uns den Evangelisten Markus zur Seite. Denn er hat es ganz besonders verstanden, in nur wenigen Kapiteln, denn sein Evangelium ist ja auch das kürzeste, ganz bewusst Punkte anzusprechen, dass diese Gestalt, dieser Jesus, er lässt ja auch die ganze Geburt weg, ja? Ganz einfach, er beginnt schon mit dem ersten Auftreten Jesus und von Anfang an weiß man, hier präsentiert er seine Hauptfigur, also würde es von der Warte eines Schriftstellers aus betrachtet, und er zeigt in uns Schritt für Schritt, wie er ist und was sein Auftrag ist. Und dieser Mensch Jesus, er hat etwas Gewaltiges zu sagen. So auch im zweiten Kapitel im Markus-Evangelium. Dort heißt es, bei der Heilung eines Gelähmten. Als Jesus einige Tage später nach Kapharnaum zurückkam, wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal vor der Tür Platz war. Und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm. Er wurde von 4 Männern getragen. Weil sie aber wegen der vielen Leute ihn nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbahre durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen: Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann denn Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen: Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Soweit aus dem Evangelium nach Markus. So etwas haben wir noch nie gesehen. Ich denke, es muss beeindruckend sein, so etwas nur sagen zu können. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wenn wir das Evangelium hören, dann könnten wir uns sagen: Sowas haben wir noch nie gehört. Aber zu sagen, so etwas haben wir noch nie gesehen, schließt mit ein, dass hier etwas Besonderes passiert sein muss. Jesus hat ganz klar gehandelt, hat Dinge erkannt, angesprochen und sogar noch ein Wunder vollbracht, das alle nur so gestaunt haben. Und das Beste aus dieser Erzählung finde ich: Nicht erst als er das Wunder vollbracht hat, dass jemand wieder gehen konnte, hat er all die Menschen hergebracht, sage ich einmal so. Die waren schon vorher da. Da war einer, der hat gesprochen, dass ein ganzes Haus voll mit Leute war. Sie sind da von der Straße hereingekommen. Ich denke, was muss heute passieren, dass es so weit kommt? Man stelle sich nur vor, Jesus oder jetzt nicht Jesus vielleicht, oder auch nehmen wir wirklich Jesus her, Jesus ist in einer Kirche und predigt. Ein Mann wie er, ich glaube, da würden die Leute im Gottesdienst Augen bekommen. Vielleicht unter der Kirchbank noch eine WhatsApp losschicken: Hey, bitte, komm her und hört dir das an, das gibt es nicht, das gibt es kein zweites Mal. Und auf einmal würden die Leute nur so herbeiströmen, es würde alles stillstehen, nur um das zu hören. Das muss eine Zeit gewesen sein. Damals. Manchmal habe ich mir das auch oft gedacht. Es wäre natürlich viel einfacher, in dieser Zeit gelebt zu haben. Dann würde ich Jesus auch besser glauben. Dann würde ich vielleicht auch mehr das verstehen können, was er gemeint hat. Aber je weiter das weg ist, und dann schiebe ich es nicht nur weg von mir, sondern ich schiebe es dorthin, wo es passiert ist, irgendwo im Nahen Osten, irgendwo beim See Genezareth oder wo Jesus überall umhergezogen ist. Aber nur bloß nicht bei mir. Das soll schon weit weg sein. Genauso wie die Heilige Schrift. Dort, wo ich nachlesen könnte, wie es damals war, rund um Jesus. Die Heilige Schrift, die steht dann irgendwo. Nicht in einem Bücherregal, wo meine Lieblingsromane und Lieblingserzählungen gelagert sind, in Reichweite von einem guten Sessel, mit einem richtig guten Leselicht, sondern irgendwo. Und wenn wir in der Heiligen Messe sitzen, ich denke so oft an mich selber, wie oft werden Dinge gesprochen, werden Lesungen vorgelesen, wo ich innerlich gar nicht zuhören kann noch. Bin zu müde, abgelenkt, vielleicht knurrt der Magen. Dinge, die mich einfach beschäftigen. Dinge, die anders wären, würde ich genauso anfangen zu staunen. Und dann, wo mir die Spucke wegbleibt. Das war wirklich so. Irgendwie schade, dass das alles heute so weit weg ist. Aber denken wir nur daran, was wir dabei tun könnten. Das Erste, was es dazu braucht, ist, vielleicht habt ihr es gemerkt, wie ich das Evangelium vorgelesen habe. Ich habe mich vorher schon lange damit auseinandergesetzt. Und je mehr ich die Heilige Schrift lese, umso mehr merke ich, was dahinter steckt. Wie schnell hätte ich etwas überlesen, nur weil man es gewohnt ist, etwas zu rezitieren, etwas vorzulesen. Aber wenn ich etwas lese und ganz bewusst inhalieren möchte, was da drin steht, dann muss ich es anders lesen. Wenn ich weiß, es geht hier um etwas, oder ich brauche nur an eine Prüfungssituation denken, wenn ich weiß, es geht hier um etwas, dann muss ich das anders aufnehmen, dann muss ich das anders aufsaugen, ich muss das ja behalten. Ich kann nicht hoffen, dass es im Kurzzeitspeicher so lange abrufbar bleibt, bis ich es dann wirklich brauche und dann kann ich es eh wieder vergessen. Nein, wer wirklich etwas aufnehmen will, der muss Dinge anders lesen, der muss an die Sache anders herangehen. Und das Gleiche wird uns ja genauso immer wieder passieren. Wie oft haben wir von Jesus gehört? Wie oft haben wir seine Geschichten gelesen? Vielleicht schon Filme gesehen, gute Predigten gehört? Und wie oft ist es dann irgendwo im Kurzzeitgedächtnis verschwunden? Wird dann überschrieben, weil dann kommt die nächste Aktion, ein neues Video, eine neue Botschaft, etwas Neues zum Lernen. Und irgendwie ist man total zugedeckt und hat die wichtigsten Dinge nicht behalten. Und ich denke, das sind Dinge, die sollte man sich behalten. Und umso mehr sich das vor Augen zu führen. Denn wenn Jesus eines war, trotz seiner Gottessohnschaft, dann war er so Mensch, dass das konnte an keinem spurlos vorübergehen. Und nun möchte ich etwas sagen, was nicht nur mich beeindruckt hat. Johannes Paul II. Hat einmal gesagt, gebt euch nicht mit der Mittelmäßigkeit zufrieden. Und dieser Satz ist bei mir insofern hängen geblieben, denn es war eines jener Sätze, die ein guter Firmspender immer wieder gesagt hat, wo ich die Musik mit unterstützt habe. Und weil das doch über einige Jahre hinweg war und ich diesen Satz immer wieder gehört habe, bei jeder Firmung, habe ich mir gedacht, das muss mehr sein als nur ein cooler Spruch, den man sich jetzt notiert, damit man ihn wieder weiter sagt. Dieser Spruch hat viel mehr zu bedeuten. Und erst wenige Jahre später ist mir dieses Wort wieder begegnet vom Papst Johannes Paul II. Nämlich dort, als ein Priester über seine Berufung gesprochen hat. Genau dieser hat an derselben Stelle dieses Wort gehört und auf einmal gewusst, ich muss mehr machen. Ich will mehr machen. Da muss doch mehr sein. Gebt euch nicht mit der Mittelmäßigkeit zufrieden. Gebt euch nicht mit der Mittelmäßigkeit zufrieden, nur mittelmäßig etwas über Dinge zu erfahren, Dinge zu hören, die unseren im Letzten nicht nur unseren Glauben betreffen, sondern auch unser ganzes Leben verändern könnten. Genauso, wie es die Heilige Schrift von Jesus erzählt. Denn dieser Jesus, und ich bleibe bei diesem schönen Bild, wo er spricht, und die Leute strömen nur so in Massen zu ihm hin. Das heißt wirklich, er hat so gesprochen, dass er die Leute gefesselt hat. Und das, weil er durch und durch authentisch war. Nicht, weil es einstudiert war, er war kein Schauspieler. Er hat es durch und durch verkündet mit seiner ganzen Person. Und ich denke, wie sehr werden Menschen auch dafür bewundert, wenn sie authentisch das darstellen, für was sie stehen. Wo man weiß, den kann man immer fragen. Mir fällt das vor allem bei Priestern sehr, sehr stark auf. Priestern, die man immer fragen kann, weil die ganz in einem ganz anderen Moment auch leben. Dort, wo sie gefordert sind, auch richtige Antworten geben zu können. Menschen, die aus dem Gebet heraus leben und entsprechend auch Antworten geben können. Gerade bei so schwierigen und genauen und feinfühligen Herausforderungen, die den Glauben betreffen. Mit dieser Feinfühligkeit hat es auch Jesus verstanden. Und nun versetzen wir uns nur in eine andere Lage. Das eine ist Jesus. Wie er ist, das können wir nachlesen. Wenn wir mehr wollen, müssen wir mehr nachlesen, uns hineinversetzen. Oder wir fragen die, die sich schon damit lange genug beschäftigen. Und wenn sich einer am längsten damit beschäftigt hat, dann wahrscheinlich die Kirche selbst in ihrer Form, diesem Geheimnis auch jeden Tag neu zu begegnen. Denn dann können wir uns selbst in diese Lage bringen. Denn dort, in der Bibel gibt es noch ein schönes Wort, wo es heißt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, auch in einem guten Gespräch, wo das Thema Gott entsprechend behandelt wird, wo über Jesus gesprochen wird, merkt man, schau, hier weht auch ein ganz ein anderer Geist, wer hier zuhört und mitredet. Beim Beten ohnehin, in einem Gebetskreis, in einer Gebetsgemeinschaft, die regelmäßig zusammenkommt, oder bei einer Gebetsgemeinschaft, die auf einmal entsteht, weil man zusammenkommt, weil man betet. Dort weht dieser Geist. Und ein anderes Bild noch, dort öffnet sich auch ganz besonders der Himmel. Wie? Das kann man nicht beschreiben. Das muss man, wie die Menschen damals, das muss man erleben. Denn dann können auch wir sagen, so etwas haben wir noch nie gesehen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und das Schönste, was die Kirche zu bieten hat, wenn es darum geht, in Gemeinschaft etwas zu feiern, in Gemeinschaft diese Gegenwart Jesu zu feiern, dann ist es die Liturgie. Und deshalb auch dieses Bild vom Markus-Evangelium oder auch zu sehen, wie komme ich dann hier vor? Bin ich einer, der schon neugierig vorher irgendwo steht, sich einen Platz aussucht und schaut, was passiert jetzt, ich möchte dabei sein, das möchte ich mir schon mal anschauen und entsprechend früh aufzustehen? Oder bin ich jemand, der Jesus besser kennt und schon weiß, ich will unbedingt weiter und ich will mehr erfahren über all das Ganze, denn das hilft mir weiter, das bringt mich weiter, das bringt mich auch zum Nachdenken und zum Reifen. Und, oder besser gesagt, oder bin ich vielleicht der, der hineingetragen wird? Und wo man sagen muss, hier ist nicht, bin ich nicht ich selber, der diesen Glauben hat, sondern hier sind andere, die mich im Glauben sprichwörtlich mittragen. Und egal, wie wir in einen Gottesdienst hineinkommen, ich bin mir sicher, eine Situation kennt jeder, nämlich die, wo man vielleicht teilnahmslos zusieht und das Gefühl hat, ich kenne mich jetzt momentan nicht aus, aber es muss etwas dahinter sein. Das, was ich hier sehe, ist kein Spiel. Das, was ich hier sehe, ist nicht, das muss einen Grund haben, dass Menschen hier sind. Oder vielleicht sogar das Gespür zu haben, ich werde hier mitgetragen. So wie ich bin. Und auf einmal wird man mit hineingenommen in dieses ganze Geschehen. Das kann Liturgie sein. Und Liturgie ist nicht nur deshalb Liturgie und schön, weil sich alle auf den Priester verlassen können, dass er schön zelebriert, dass er gute Worte spricht, dass er sich auch gut in der Predigt vorbereitet hat. Das können wir nicht nur abhängig machen davon, ob die Ministranten brav ministrieren, ob da auch alles passt, dass hier nicht zu viel Hektik geschieht, sondern dass man sich hier auch gut verlassen kann. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass diejenigen, die in der Verantwortung stehen, Lesungstexte zu lesen, Psalmmelodien zu singen oder sich im Gottesdienst anders jetzt auch einzubringen. All das, was hier geschieht, ist Dienst für und mit Gott. Und hier kann es genauso passieren. Aber wenn wir uns vorstellen, oder das muss ich mir selber oft vorstellen, wie es wäre, würde jeder Einzelne in diese Rolle hier so mittragen. Nämlich zu wissen, egal wie ich in diesen Gottesdienst hineingehe, ich kann der sein, der denjenigen, der vielleicht zum ersten Mal da ist, einen Impuls geben kann, warum er bleibt. Und diese Erwartung, die kann auch in unseren Augen drinstehen. Und ich denke, das alles darf nicht verloren gehen. Denn bei all dem, was wir lesen, tun und feiern, es soll immer noch das sein, was es von Anfang an war, nämlich die frohe Botschaft von einem Reich, das nicht von dieser Welt ist, von einem Hinschauen auf etwas, was durch und durch göttlich ist, nämlich zu wissen, dass das, was hier geschieht, das, worum wir hier sind, alles zusammen einen Sinn hat. Jesus ist vor 2000 Jahren Mensch geworden. Er ist aufgewachsen wie jeder andere. Aber dann ist er mit 30 Jahren hinausgegangen und hat Dinge gesagt, Dinge getan, die bis heute einzigartig sind. Und das Ganze wird noch einmal emporgehoben mit dem Gedanken, dass dieser Jesus, und auf diese Zeit werden wir dann hingehen, denn bald beginnt die Fastenzeit, bald beginnt diese große Vorbereitungszeit auf Ostern. Die Christenheit feiert ihr größtes Fest, wo es letztlich heißt, dieser Jesus hat die ganze Welt erlöst. Also hier geht es schon einen Schritt weiter. Und diesen Gedanken allein zu verstehen, da haben sich schon sehr viele Theologen die Zähne ausgebissen, es den Menschen näher zu bringen. Dieses Geheimnis des Glaubens, wo es heißt, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und das zu verstehen, ist dir noch viel schwieriger, wenn einem diese Grundlage nicht so nahe gebracht worden ist, nämlich die Grundlage, wie Jesus ist und war als Mensch durch und durch. Und ein Bild möchte ich noch sagen, aber davor gibt es noch Musik, und zwar von Matt Redman, King of My Soul. Und nach dieser Musikpause kommt eines der wahrscheinlich genialsten Beispiele, wie Jesus im Evangelium gehandelt hat. Und fürs Erste, King of My Soul. Das war Matt Redman mit King of My Soul. Das ist Spurensuche, glaube ich, nachgefragt am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Und wir nähern uns auch schon der Zielgeraden der heutigen Sendung. Das Thema heute, das war noch immer ganz menschlich bei Jesus selbst angesiedelt. In seiner vollendeten Menschheit, sein Menschsein, das ist einzigartig. Und wir haben es herausstreichen können, nur anhand einer einzigen Bibelstelle schon im Markus-Evangelium. Und dieses einzigartige Menschsein ist das umso mehr zum Ausdruck gekommen, nämlich das Geheimnis hinter seiner Person. Das, was noch zusätzlich mit verkündet worden ist, dass Jesus nicht nur aufgrund seines Daseins und seiner Werke so beeindruckend war, sondern über das Geheimnis seines ganzen Menschseins. Und vor allem, er war ja auch der Sohn Gottes. Und aus dem Grund auch sehr einfach gehalten. Ich denke, in der jetzigen Zeit, nicht nur weil jetzt die Fastenzeit bald beginnt und wir uns ohnehin darum kümmern sollten, diesem Jesus, der mit einer ganzen Auferstehung dann zu Ostern auf uns wartet, umso mehr entgegenzugehen, sondern auch deshalb, weil, und das geht nur, wenn wir uns darauf einlassen, weil es so vieles noch zu entdecken gibt. So vieles zu entdecken in den Evangelien, so vieles zu entdecken mit uns selbst in unserer eigenen persönlichen Auseinandersetzung mit dem Wesen, mit der Person, mit dem, was Jesus ist. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Er hat genau gewusst, im Markus-Evangelium, wo wir gelesen haben und es gehört haben und vielleicht es auch uns vorgestellt haben, er hat genau gewusst, dieser Mensch, der hier hineingebracht wird, hinein, hineingehievt wird, nur damit er ja zu Jesus kommt und genau vor ihn landet. Dieser Mensch war zwar gelähmt, aber was er wirklich brauchte, das war die Vergebung. Das war jemand, der ihm diese Vergebung zugesprochen hat. Und weil ihm die Menschen dann das vielleicht auch nicht geglaubt haben, wie kannst du wagen, wie kannst du das tun, hat er ihnen sehen lassen, wie es ist, wenn jemand von dieser Schuld auch befreit wird. Wenn das ist, und nicht nur die Schuld ist befreit, sondern er konnte dann auch wirklich aufstehen und gehen. Das war eine der Eröffnungserzählungen für sämtliche Heilungsgeschichten, die wir im Neuen Testament nachlesen können. Und eines habe ich noch vorher gesagt. Es gibt eine Stelle, die noch bedeutender ist, wenn man sie durchliest. Und dabei bin ich noch nicht einmal bei der Auferstehung. Wie gesagt, heute geht es ganz um diesen Jesus, um ihn einfach auch als Mensch uns vorstellen zu können, aber als einer, der mit seinem ganzen Auftreten etwas Besonderes bewirkt hat. Wir brauchen nur im Markus-Evangelium das 5. Kapitel durchlesen. Es beginnt mit der Heilung des Besessenen und dann, wo er die Tochter des Jairus wirklich heilt. Und die war sterbenskrank, die war schon mehr als sterbenskrank, die war schon tot. Wer das 5. Kapitel im Markus-Evangelium sich durchliest, wird merken, was hier noch mit erzählt wird. Mit Jesus kommt nicht nur jemand, der heilt, der etwas ausstrahlt, der Sünden vergibt, der Menschen ganz neu diese Perspektive zu Gott schenkt. Mit Jesus kommt einer, der macht so knallhart, zack, das, was nicht gut ist, ist weg von einem Besessenen. Er kann wieder frei sein. Und Jesus ist in seiner ganzen Person, er steht dafür. Wenn wir uns dann, und das wird dann auch die nächste Sendung sein, umso mehr damit beschäftigen, was es heißt, mit dieser Kraft ausgestattet, mit diesem Wert ausgestattet, auch durch die Welt zu gehen. Und ich sage es noch einmal, wir sind es. Wir Christen heute, die genauso herausgefordert sind, ebenso darauf zu reagieren. Zum einen, dass wir, wenn wir etwas von Jesus hören, ganz anders es sehen lernen, es neu versuchen zu verstehen. Denn dass dieser Jesus nicht nur damals war, sondern heute ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dieses Heute, und um dieses Heute soll es bleibend gehen. Denn Jesus ist Mensch geworden, um uns eines zu zeigen, wie wir selbst richtig und vollendet Menschen werden können und es auch neu lernen. In diesem Zusammenhang und nach dieser schönen Zeit sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und dann heißt es, wie Jesus befreit. Also eine schöne Zeit, eine schöne Faschingszeit und bis zum nächsten Mal.